Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Unser heutiger Gast ist ein echtes Unikat zwischen Buchseiten, Verbindung und Geschichte. Heiko Langhans, Jahrgang 1961, alter Herr der Schleswigia, Niedersachsen, Hamburg, Königsberg im Coburger Konvent der gleichen Verbindung, der auch Axel Kronast angehört, der auch schon hier im Talk war. Und wir sprechen nun heute über seine jahrzehntelange und fantastische Arbeit der Literaturübersetzung, über sein gigantisches biografisches Archiv des Kooperationsstudententums, was er aufgebaut hat und im Bereich der Turnerschaften. Er ist ein Suchender, ein Bewahrer und jemand, der über den Tellerrand der eigenen Vita weit hinausschaut. Heute sprechen wir mit ihm über Passion, Geschichte und was es heißt, sich wirklich in eine Sache zu vertiefen. Heiko, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank. Ich freue mich ebenfalls.
Heiko, stell dir vor, du sitzt an einem langen Esstisch gegenüber dein 25-jähriges Ich. Was würdest du ihm sagen, woran du gerade arbeitest?
Er würde sich sehr wundern, was ich zu sagen hätte. Mein 25-jähriges Ich hatte keine Ahnung von geschichtlichen Zusammenhängen und auch kein großes Interesse daran. Mein 25-jähriges Ich war mit Aktivsein beschäftigt. Und das ist etwas, das kennst du selbst, das hält einen zumindest die ersten 2-3 Jahre sehr in Atem. Wahrscheinlich hatte ich gerade mit der ersten Übersetzung angefangen und stand vor dem Problem, wie ich das meinen Bundesbrüdern erkläre. Denn ich hatte mich hauptsächlich mit fantastischer Literatur beschäftigt, von Anfang an. Hm. Und das ist etwas, was, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig ist in der Hamburger Kaufmannsstadt oder der Kaufmannsszenerie. Ich hatte eine Banklehre gemacht und hatte dann 2 Semester lang Betriebswirtschaftslehre versucht, bis ich endlich gemerkt habe, dass das überhaupt nichts ist für mich. Und dann habe ich mich auf Anglistik und später auf Geschichte konzentriert.
Diese Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kowe, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kowe euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kowe, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kowe auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kowe sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kowe.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kowe. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4-6 Wochen ein. Kowe, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Hast du dir dann auch die Erlaubnis des Konventes eingeholt, dass du dann Übersetzungen machen durftest?
Oder? Nein, um Gottes Willen. Das habe ich einfach so gemacht, um Brötchen zu verdienen. Ich habe auch in einem Science-Fiction-Laden gearbeitet, den es heute nicht mehr gibt, was nicht an meiner Tätigkeit dort lag. Aber gut. Ich bin irgendwann mal zur Buchmesse gefahren, aus schierer Lust an der Freude, und dachte mir, ich guck mich mal um. Ja, und dann kam ich mit einem Redakteur ins Gespräch und mit einem Übersetzungsvertrag nach Hause, sozusagen. Und daraus sind dann viele schöne Dinge entstanden.
Das ist ja schön, das hört sich ja auch nach der guten alten Zeit, wo einfach mal jungen Menschen eine Chance gegeben worden ist, dass sie etwas ausprobieren können, anstatt den heutigen Bewerbungsprozessen, wo erstmal geschaut wird, kann derjenige 5 Sprachen fließend, hat er ein Studium abgeschlossen, ist 17 Jahre, hat aber schon trotzdem 10 Jahre Berufserfahrung, die er mitbringt. Also hört sich doch gut an.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das die gute alte Zeit war, aber die Tätigkeit eines Übersetzers ist ja eine freiberufliche. Und das machen eigentlich nur Verrückte. Es wird relativ schlecht bezahlt, zumindest Literaturübersetzung. Und dem Redakteur, mit dem ich ins Gespräch kam, fiel wohl angenehm auf, dass ich mich, was die Autoren anging, über die wir uns unterhielten, einigermaßen gut auskenne. Das waren dann amerikanische Science-Fiction- und Fantasy-Autoren, später Krimis oder Krimi-Autoren. Ich hatte seit 1985 an einem lose Blatt-Lexikon mitgeschrieben.
Was ist das?
Ja, das ist eine heute in Vergessenheit geratene Präsentationsform. Das ist sowas Ähnliches wie Wikipedia, nur gedruckt und zusammengefasst. Lose Blattlexikon. Das einzige größere Werk, was mir jetzt einfällt, ist der Schönfelder.
Für die Juristen, oder?
Für die Juristen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber das wurde damals geliefert in tatsächlich in lose Plattformen. Das musste man da mühsam einheften und ausheften und aktualisieren.
Genau. Und was wäre meine nächste Frage gewesen. Das sind ja dann wie bei den Juristen dann diese richtig dicken Ringordner praktisch.
Ja, genau.
Mit den speziellen Blattlochungen, wo du dann das Ganze erweitern oder rausnehmen kannst, wenn es dann eine Aktualisierung gibt.
Genau. So etwas war 1984 für die fantastische Literatur gegründet worden. Von einem kleinen Verlag in Süddeutschland, Meiting, kennst du das? Keine Ahnung. Ich kam dort mit jemandem ins Gespräch und beziehungsweise hatte angeschrieben, ob die Interesse hätten an einem Artikel und habe in meiner Frechheit den Artikel gleich dazugepackt. Ja, und dann kriegte ich einen Anruf und ein paar Tage später einen Scheck. Damals gab es noch Schecks. Also wir reden hier wirklich von...
Der war
von
gedeckt?
Grau, ja, der war auch gedeckt. Aber es ist ein tolles Gefühl. Ich wollte ihn am liebsten gar nicht einlösen. Ich wollte ihn an die Wand hängen. Das war mein erster Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. So habe ich das gesehen. Ja, nun, 104 Mark waren das. Bitte.
Ja, das ist ja nach heutiger Kaufkraft fast 10.000 Euro vom Wert gefühlt.
Wohl eher nicht, aber es war schon ein tolles Gefühl. Und das, da hatte ich gemerkt, da ist was möglich. Und ungefähr ein Jahr später ging das los mit den Übersetzungen.
Ich meine, deine Vita, die liest sich ja auch wie ein wunderschöner literarischer Flickenteppich. Wie würdest du selbst die Überschrift darüber setzen?
Unterhund. Ich weiß es nicht. Da gibt es schon eine gewisse Stringenz im Ablauf und in dem, was ich dann immer so betrieben habe. Aber es ist nicht das, was einem geregelten Berufsbild ähnlich ist. Oder vielleicht schon. Aber es folgt einem bestimmten Weg, einem bestimmten Kurs. Mir ging es immer ums Schreiben, mir ging es ums Veröffentlichen. Und ich habe ja immer noch den Traum, auch eigene literarische Texte dann in Erzählform zu verfassen. Soweit ist es noch nicht ganz, aber ich hatte dann den Umweg über diese Artikelschreiberei gemacht und über das Übersetzen. Da muss man ja auch einigermaßen geschliffen formulieren, dass der Redakteur auf der anderen Seite keinen Schreikrampf kriegt. Obwohl, mein erstes Manuskript kriegte ich irgendwann zurück und kriegte auch einen Schreck, weil das alles voll war mit Rotstiften. Aber
das war bei meiner ersten Publikation auch der Fall, wo ich auch gedacht habe, so habe ich irgendwas im Studium gelernt, aber am Ende war es dann auch gut.
Noch was gelernt. Das war frustrierend, aber dann kriegte ich auch Belegexemplare und das war dann auch wieder sehr schön und hat mir gefallen.
Ja, ich kenne das auch, wenn du deine Publikation hast und die ist in einem Sammelband drin und da ist dann ein Aufsatz von dir drin und denkst dir, ja, wow.
Der eigene Name, gedruckt, das ist also ein Schritt in Richtung Unsterblichkeit. Nahezu.
Profi ja. Dann auch. aber apropos Profi, du hast ja gesagt, Telefonmarketing, das machst du nie wieder. Warum eigentlich und was lernt man daraus fürs Leben?
Telefonmarketing. Ich muss sagen, ich habe vorher eine ganze Zeit als Nachtwächter in einer Werbeagentur gearbeitet. Das war unglaublich spannend. Und dann haben sich meine Wege und die des Sicherheitsdienstes, für die ich eigentlich tätig war, dort getrennt. Und ich musste was anderes machen und habe dann Telefonmarketing gemacht. Diese Tätigkeit ist nicht schön. Man reagiert, man muss sich das vorstellen, man sitzt in einem Callcenter, hat diesen Kopfhörer auf und man muss auf die über dich hineinbrechenden Anrufe reagieren, die ausgelöst werden durch irgendeine Werbeanzeige im Fernsehen. Da wurde damals eine Telefonnummer eingeblendet, weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und da soll man sich melden und dann tun die entsprechenden Leute, die in diesem Callcenter sitzen, so, als würden sie für diese Firma arbeiten. Das tun sie natürlich auch indirekt, aber man ist halt nicht die, keine Ahnung, Partnervermittlung sowieso oder Süddeutsche Klassenlotterie oder sonst irgendwas in der Art. Na, und man hört dort oder man kriegt ungewollte Einblicke in deutsche Wohnzimmer, die nicht schön sind. Ich muss dazu sagen, ich hatte die Nachtschicht geschoben. Das waren so, ja, das fing an um 18 Uhr und konnte dauern, je nachdem, wie die Spots geschaltet worden waren im Privatfernsehen, konnte das gehen bis nachts um 2. So, und zum Teil kriegt man da auch Leute, die einfach nur ins Mikrofon stöhnten, weil sie diese Anzeigen da falsch interpretiert haben. Ja, genau das, was du jetzt denkst.
Und also bezogen auf die Werbespots, die immer um 12 Uhr bei DSF liefen, wenn da jetzt gerade nicht die LKWs gezogen worden sind.
So etwa in der Art, ja, genau. Und das macht man nur eine begrenzte Zeit mit, dass ich das 3 Jahre lang durchgehalten habe, war der finanziellen Not geschuldet.
Ja, das ist schlimm. Also ich kenne das ja aus meinem Job, weil wir ja auch im Tech-Bereich ja natürlich auch in die Callcenter halt auch vermitteln, beziehungsweise so in die Kunden, den Kundensupport mit dem First, Second und Third Level, weil es ja wichtig ist, wo sind die Probleme bei den Kunden, damit die Produkte halt optimiert werden können. Und die kriegen es ja auch immer hart ab. Ne? Also seitdem ich das weiß, auch was das für ein anstrengender Job ist, bin ich bei den Leuten, die immer am anderen Ende des Telefons sitzen, immer sehr freundlich und nett, damit ich weiß, das ist ein schwieriger Job, den sie haben. Aber lass uns mal ein bisschen über deine Familie und die Verwurzung in der Verbindungswelt sprechen.
Gerne.
War das für dich eine Bürde oder eher eine Einladung? Weil du hast ja auch einen gewissen Corpo-Background familiär.
Richtig.
Willst du den mal vorstellen?
Mein Vater, vor einiger Zeit verstorben, war alter Herr meiner Verbindung, der alten Turnerschaft des Wiener Niedersachsen. Hatte geheiratet die Tochter eines Verbandsbruders der heutigen Friesia Albertina Braunschweig. Die Familie meiner Mutter kam aus Königsberg. Die Turnerschaft Friesia hatte ihren Sitz einst dort und hat sich dann 57 in Braunschweig wieder aufgemacht. Entsprechend war mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, ebenfalls kooperiert, und zwar in Hamburg bei der Zwischenwiener Niedersachsen eben. Und von daher war das immer etwas, was da so im Hintergrund herumschwebte. Da gab's eben also auch viele, viele Freunde und viele Bekanntschaften, und ab und zu tranken die sich aus seltsam geformten Krügen zu, und gelegentlich trug Papa so ein Band. Und andere trugen auch ein Band, und einmal wurde ich mit auf ein merkwürdiges Haus gebracht. Da muss ich 9 oder 10 gewesen sein, und ich glaube, ich sah eine Fernsehsendung über die Fußball-Weltmeisterschaft. Das muss also so 1970 gewesen sein. Und mit der Name Beckenbauer kam immer wieder mal durch, und Uwe Seeler. legendäre Namen. Und dann guckte ich mich dort so um und kriegte einen fürchterlichen Schreck, denn ich sah an der Wand sehr streng blickende Menschen, alle in der Mütze, die Papa aufhatte, und nicht wenige davon mit, nun ja, Einschlägen im Gesicht und sehr streng guckend für meine Begriffe. Diesen Schreck habe ich überwunden. Ich habe im Laufe der letzten Jahre bei uns unsere Galerie auf dem Haus ein wenig modernisiert und überarbeitet und verjüngt und ergänzt. Da hängen jetzt also tatsächlich 150 weitere neue, also eigentlich alte Bilder. Das ist aus diesen Recherchen hervorgegangen, an denen ich seit 2014 ziemlich genau arbeite. Also jetzt etwa schon 10 Jahre.
Ja, da sprechen wir ja auch gleich drüber. Wie hat sich denn dein Blick auf die Verbindungswelt über die Jahre gewandelt? Halt vom Aktiven, der Altherrensohn ist, beziehungsweise mit beiden Seiten da den Hintergrund hier hat, hin zu jemandem, der sich forschungstechnisch hinsetzt und ja, eine riesengroße Datenbank im Grunde ja praktisch erstellt, oder ein Konvolut an Biografien erstellt. Wie ist deine Perspektive aus der Vogelperspektive der letzten Jahrzehnte? Der Wandel.
Der Wandel. Es ist ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt sage, ich stand da so ein bisschen als Außenseiter innerhalb meiner Bundesbrüder mit dabei. Dann trifft es das nur bedingt. Es gab und gibt die Bundesbrüderlichkeit, es gab und gibt auch Freundschaften, die sich entwickelt haben. Aber manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass ich da auch mit meinem Hobby und meiner Tätigkeit da ein bisschen alleine stehe. Mittlerweile hat sich das geändert schon. Aber es führte dann auch zu einem gewissen kritischen Blick zum Verbindungswesen insgesamt. Und da gibt es ja durchaus auch etwas oder das eine oder andere zu kritisieren. Beispielsweise wurde mir damals schneidiges Auftreten nahegelegt, was immer man darunter jetzt verstehen mag. Und aber ich war ein ganz junger Kerl und wusste eigentlich nicht, was jetzt genau von mir verlangt werden sollte. Und ich kann mir vorstellen, dass ich in dieser Hinsicht gar nicht mal der Einzige war. Mit allen jungen Füchsen so, die dann sagen, so, guck mal auf hier, zeig Haltung, hab Auftritt und lass dir nichts gefallen. Gut, wunderbar. Aber das führt dann bewusst oder unbewusst in den Anfängen zu einer gewissen Arroganz und einige Kooperierte werden das nicht los. Die nehmen das als frühen Charakterzug an und meinen dann, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass das ihnen auch im Berufs- und Geschäftsleben weiterhilft. Ich bin mir da nicht sicher. Andererseits bin ich ja auch nicht unbedingt im klassischen Berufs- oder Geschäftsleben drin, von den üblichen Gesprächen über Aufträge oder Ähnliches mal abgesehen. Ich muss keine Gewinnmaximierung betreiben, ich muss keine Umsätze steigern oder so etwas, was so das Typische ist, was in einem wirtschaftlichen Berufsfeld passiert. Und ich mache eigentlich auch wenig Verwaltungsarbeit und ich habe auch keine Vorgesetzten in dem Sinne. Das Finanzamt manchmal. Gut, aber das ist eine andere Sache. Das heißt, ich konnte da immer so mit einem gewissen Abstand auf die Dinge blicken, ob mir das möglicherweise den Blick getrübt hat oder eine Ahnungslosigkeit beschert hat, wie es im normalen Berufsleben tatsächlich läuft, das weiß ich nicht. Andererseits weiß ich auch, dass ich es nicht anders machen möchte. Ich sehe Verbindungen immer noch kritisch, aber ich bin seit nunmehr über 40 Jahren in meinem Bund. Ich habe immer wieder auch das Amt des Fuchsmajors übernommen, zuletzt vor 2 Jahren auch einmal. Es könnte ein bisschen länger her sein. Kurz, das stimmt, es ist ein bisschen länger her, das war kurz vor Corona. Und wir hatten keinen Fuchsmajor und hat gesagt, pass mal auf, ich mache Fuchsestunden, Ich kümmere mich um die Bengals, damit die nicht ganz alleine sind. Es war mal wieder Engpass. Wirst du kennen. Es gibt immer wieder mal Engpässe und dann müssen die Alten ran. Und ich habe das.
Haben wir auch gerade. Also wir haben auch einen alten Herrn, der sich bereit erklärt hat, den Fuchsmajor momentan genau jetzt in diesem Moment zu machen.
Oh ja, ja, wunderbar. Daraus kann sicherlich was Gutes werden. Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Ich halte es mir zugute, dass ich viele der Füchse, die ich unter mir hatte, auch heute noch meine Bundesbrüder nennen kann. Was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja. Also es ist ja halt so, dass, wenn man sich das so überlegt, es gibt eine Abbrecherquote von irgendwas zwischen 40% und 50%. Historisch gesehen. Das heißt also, es tritt jemand als Fuchs ein und kann möglicherweise auch erst nach Jahrzehnten aus irgendeinem Grund wieder austreten. Und wenn man das dann so mal abrechnet und den Überblicksweise sich anschaut, dann sind es tatsächlich 40% bis 50%. Die Abbrecherquote bei Füchsen vielleicht ein Drittel. Erst einmal. Also die.
Ja, das sagen wir ja auch. Also wir sagen immer so, wenn du 4 Füchse hast, dann hast du einen für den harten Kern gewonnen, praktisch, der den Bund halt wirklich erweitert, ja, auf den man sich verlassen kann. Der zweite wird in der Regel halt so ein Mitläufer-Karteileiche. Einer wird rausgeschmissen und einer verschwindet halt irgendwie im Laufe der Zeit. Man hört nichts mehr von dem.
Ja, das ist dann aber schon auch eine Quote, eine Abbrecherquote von 3/4, wenn du das so sagst. Ich sehe es ein bisschen optimistisch, aber ich glaube, das ist von Bund zu.
Ja, netto hast du 2 neue immer, praktisch.
Schon, ja. Ich habe ja über diesen irrwitzigen Vorschlag, dass man nicht inaktiviert werden darf oder nicht filistriert werden darf, wenn man nicht mindestens 2 Leute gekeilt hat. Die haben gesagt, das geht doch gar nicht. Das ist dann wie diese Schachbrett-Problematik. 2, 4, 8, 16. Sagt, nee, Kinders, ihr könnt zwar 2 Leute keilen, aber es wird auch nur einer da bleiben. Naja, der Vorschlag ist nicht durchgekommen.
Das ist das Äquivalent der hohen Kindersterblichkeit des 19. Ja. Jahrhunderts. Das ist die hohe Austrittsquote in den Punkten. Ja. Aber es liegt ja halt auch daran, dass es liegt auch ein bisschen so an der Atmosphäre. Auch das Lebensbundkonzept ist ja so eine Sache. Also für mich ist es selbstverständlich. Also ich werde versuchen, bis zum Lebensende in meinem Bund zu bleiben. Mhm. Auch wenn es da mal schwierige Zeiten gibt, die ich halt auch schon kennengelernt habe und auch mal Zeiten hatte, wo man Bundesbrüder hatte, die man nicht so gemocht hatte wie sonst den Rest. Das ist halt ja ganz normal. Ich glaube, das ist halt einfach für viele junge Leute einfach ein schwieriges Konzept, dass die sich auch mit Anfang 20 direkt für einen Bund entscheiden müssen, dann ein Jahr zwar Fuchs sind, aber unter besonderen Bedingungen letztendlich. Sie sind ja nicht wie Burschen frei unterwegs. Mhm. Dann kommt der Burscheneid und dann bleibst du bis zu deinem Lebensende dann halt dann Mitglied. Ne? Sachen verändern sich, die Perspektiven verändern sich, man entwickelt sich anders weiter als vielleicht gedacht am Anfang. Deswegen ist das schwierig. Also ich habe da aber auch keine Lösung. Vielleicht alle 10 Jahre eine Eiterneuerung oder wie auch immer auf Zeit.
Das wäre,
manchmal jetzt bei Ehen auch der Fall ist.
Das wäre ein Bruch. Ja, das wäre eine Lösung. Aber es ist ja so, dass diese Dinge von vornherein den jungen Bundesbrüdern erklärt werden. Es wird gesagt, pass mal auf, du hast dich entschieden, das unser Band aufzunehmen. Sei dir darüber im Klaren. Wir wollen, dass das für die Ewigkeit ist und es wäre eher schön, wenn du das auch machst. So. Das heißt, dieser Ansatz ist von vornherein klar. Die Jungs wissen, worauf sie sich darauf einlassen. Ist eigentlich auch wie bei einer Ehe. Normalerweise wäre es ja so, man schießt ja keine Ehen auf Zeit. Also, Donald.
Ich meinte, es gibt ja immer wieder Leute in Ehen, die erneuern das Versprechen sozusagen, ne? Ich bin auch verheiratet, wir bleiben bei dem, was beim Standesamt passiert ist. Aber es ist einfach nur als Impuls jetzt gerade gedacht.
Ja. Also ich persönlich halt von einem erneuerten Eheversprechen nicht unbedingt so etwas. Wenn das vorher nicht geklappt hat, dann wird das später auch nichts mehr werden. Ne? Also das ist ja der Kern eines Eides oder eines Versprechens. Man zieht das durch. Aber gut, ich bin ja auch alt. Ich sehe das anders.
Ich bin auf deiner Linie.
Ja, ja, klar,
also ich sehe das auch so.
Ich habe nichts anderes unterstellt. Ne? Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Naja.
Das ist es ja gerade. Das Problem ist, was ich heute vor allem bei der jetzigen Generation beobachte, die an die Unis kommt und dementsprechend in die Verbindungen rein, die wollen sich nicht so stark binden. Die wollen sehr unverbindlich bleiben. Und ich glaube, das ist auch gerade wieder so eine Sache, das könnte dann wiederum für viele eine Problematik sein, wenn sie dann in der Verbindung sind, weil sie irgendwie im Hinterkopf haben, es könnte dann noch eine bessere Verbindung um die Ecke kommen, wie das auch in deren Partnerschaften häufig zu beobachten ist. Dass da irgendwie immer noch die Gedanke ist, ja, da kann noch jemand Besseres kommen. Aber nichtsdestotrotz, das System funktioniert ja. Genau. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Tätigkeit als Autor, als Übersetzer, als Kommentator sprechen. Du hast ja unzählige Veröffentlichungen. Das ist ja etwas, was du mir irgendwann, habe ich da erst mit dem Lebenslauf von dir gesehen, den du mir geschickt hattest. Wir hatten ja schon mehrfach von Kontakt in der Vergangenheit. Du hast ja dieses lose Blattlexikon mit als Autor unterstützt. Du hast Übersetzungen aus fremden Welten vorgenommen, und zwar auch nicht wenige. Mhm. Was treibt dich an, so lange daran zu bleiben?
Ja, was heißt so lange daran zu bleiben? Erstmal ist jedes Buch ja so eine neue Herausforderung. Das ist das eine. Zum anderen, das ist ein relativ endliches Projekt jeweils immer. No? Das Ding hat 300, 400, 700 Seiten und sollte man sich ein bisschen einteilen. Die Einteilung wird ja praktisch schon vorgegeben durch die Kapitellänge beispielsweise. Und irgendwann ist dieses Buch fertig. Dann lehnt man sich zurück und freut sich, dass die Arbeit durch ist. Und man freut sich dann noch mehr, wenn es vielleicht in 3, 4 Monate später durch die Produktionsvorlaufzeit dann ist dann auf dem Markt kommt und wieder einmal der Name irgendwo dann darunter steht. Das ist immer nett. Aber ich verstehe im Grunde genommen die Frage nicht, weil es ja auch so ist.
Also ich rede nicht vom einzelnen Buch. Ich rede davon, diese Tätigkeit, das Übersetzen jetzt über einen so langen Zeitraum. Ja. Durchzuführen. Das meine ich. Also, was hält dich da dran? Also, wie arbeitest du zum Beispiel? Wie schaffst du es, deinen inneren Schweinehund zu überwinden? Kannst du dich morgens einfach hinsetzen und du sagst dir, heute übersetze ich diese 15 Seiten, das ist mein Tagesziel. Also, ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder ob das weniger ist pro Tag. Und das wiederholst du ja immer und immer wieder. Das ist ja kein also noch nicht mal ein rundenbasiertes Spiel, sondern das ist ja im Grunde ein unendliches Spiel, weil nach jedem Buch kommt ein neues Buch.
Also du gehst da vor einer möglicherweise irrigen Annahme aus, nämlich der, dass ich zu jeder Zeit einen Auftrag gehabt hätte. Dem ist nicht so. Da gab es zwischendurch immer wieder Pausen. Das ist das Problem des Freiberuflers. Aber ich hatte einmal auch die Artikelschreiberei und ich habe die Übersetzungen gehabt. Das waren immer so Dinge, die nebeneinander herliefen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn ich mal auf der einen Seite nichts hatte und hatte dann Glück, dass ich woanders was als Übersetzung reinbekommen habe, dann war das schon mal ganz gut. Die Artikel hatten immer viel Spaß gemacht. Mehr Spaß als das Übersetzen, weil das praktisch so etwas Eigenkreatives dann auch war. Also die Formulierungen waren dann meine, während ich bei einer Übersetzung zwar auch natürlich eigene Formulierungen erstelle, aber die orientieren sich ganz zwangsläufig an dem, was mir der Autor vorgegeben hat.
Da habe ich direkt mal eine Frage an dich, weil mich das auch an den Lateinunterricht erinnert.
Ja,
und zwar, wenn du etwas übersetzt. Nein, da brauche ich gar nicht hinaus. Wenn du etwas übersetzt, was ist dir wichtiger? Ist es wichtiger, dass du den Sinn übersetzt, den dieser Satz vor dir hat? Oder die möglichst grammatikalisch getreue Übersetzung?
Beides. Je nachdem. Das ist das Dilemma des Übersetzers. Ein Italiener hat mal gesagt, wie war das nochmal? Traduttore traditore. Der Übersetzer ist ein Verräter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ich spreche eigentlich kein Italienisch. Ich fand das nur so spannend, weil es sich ja nahezu reimt.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Also noch einmal, Traditore, der Übersetzer ist ein Verräter. Was besagt, dass bestimmte Nuancen einer fremden Muttersprache dem Übersetzer entweder entgehen oder er sie nicht auf gleiche Art und Weise übernehmen kann. Deswegen werden KIs beim Übersetzen auch ständig scheitern. Jede Sprache ist eine, arbeitet mit Kontexten. Jeder Satz funktioniert nur innerhalb eines bestimmten, ja, also innerhalb des Zusammenhangs, in dem er gesprochen wird. Das sieht man bei einzelnen Worten am ehesten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Hof nenne, ja, dann kann das sein, ein Vorplatz eines Hauses beispielsweise, ein Königshof, es könnte auch ein Gerichtshof sein, es kann dieser Schimmer um einen Himmelskörper sein, also um den Mond beispielsweise, das nennt man auch einen Hof. Je nachdem, was jetzt der Zusammenhang ist, wird es erst dann klar, welchen Hof ich jetzt gerade gemeint habe.
Die Synonyme halt, ne? Also die da auch die Schwierigkeiten
bieten. So. Nein, das ist jetzt so, das ist nur in diesem Einzelfall klingt das jetzt so ein bisschen überspitzt, aber man muss schon wissen, worum es da eigentlich geht. Wortspiele kommen dann mit hinzu, die im Englischen oder meinetwegen im Italienischen vorhin, ich kann kein Italienisch, ganz anders klingen oder auch eine ganz andere Bedeutung haben, die nur in der eigenen Sprache dann richtig funktioniert und oder richtig funktionieren und die muss man dann möglichst auf gleichem Niveau in der Übersetzung dann unterbringen. Also da muss man sich dann möglicherweise auch neue Wortspiele ausdenken, die im Deutschen funktionieren und in etwa den Sinn wiedergeben. Aber es ist halt nicht das Wortwörtliche, was in einem Originaltext dann drin steht. Das ist halt so.
Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid. Stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner, Hausschilder, auf Wunsch, druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes.
Das ist ja das, was mir auch aufgefallen ist. Vor allem, da hatte ich ja mit dem Finn auch in unserer Literatursendung drüber gesprochen. Es ging da zum Beispiel um das Buch Unter Null von Bret Easton Ellis. Yes. Und zwar, das heißt im englischen Original Less Than Zero. Ja. Also, und der deutsche Übersetzer bzw. der Verlag hat sich dann am Ende entschieden, das Unter Null zu nennen. Und das finde ich halt wiederum sehr schwierig. Also es regt mich bis heute so ein bisschen auf, muss ich sagen. Weil wenn man das Buch ja liest, dann merkt man, dass es ja auch um eine Songzeile ging von Elvis Costello, wo Less Than Zero in dem Gesamtkontext, der dort von diesem Lied drin ist, das Ganze eigentlich mit weniger als null zu übersetzen, mehr Sinn gemacht hätte. Und das ist das, was ich immer sehr spannend finde, halt, wie gehen da Übersetzer mit diesen Sachverhalten um, wo es dann, sagen wir mal, auch um Populärkultur geht, wo es um Insidertum geht, wo die Szene weiß, worüber gesprochen wird, aber der Übersetzer vielleicht ja jetzt in dem Sinne nicht Teil dieser Szene ist, sondern er erhält den Auftrag, das Buch zu übersetzen und macht dann solche Sachen. Eine Bekannte von mir, die ist ja auch Übersetzerin, so wie du, und die meinte, dass die Titel sehr häufig aber vom Verlag festgesetzt werden, also die Übersetzung und nicht der Übersetzer selber.
Das ist richtig. Eine Möglichkeit, um auf diesen Roman von Bret Easton Ellis zurückzukommen, wäre natürlich auch gewesen, und das wird ja häufig auch gemacht, den englischen Titel einfach so zu belassen. Less Than Zero ist gängig und das kann man auch immer noch nehmen. So. Es werden oft genug englische Titel erdacht, die vorher mit dem ursprünglichen Romantitel nichts zu tun hatten. Es gibt ein Autorduo, Preston und Child. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Irgendwo waren in dem Bestseller. Sind beim, ich glaube, Knauer Verlag, haben so eine ganze Romanserie geliefert um einen sehr seltsamen FBI-Agenten. So eine Mischung aus Fox Mulder und Sherlock Holmes, wenn es so etwas gibt. Und die haben sich hingesetzt und haben zu jedem einzelnen, weil es so schön klingt und weil der erste Band so angefangen hat, ein Wort, englisches Wort dort reingesetzt, was in vielen Fällen mit dem Originaltitel nicht das Geringste zu tun hat. Man fragt sich, warum. Gut, weil irgendjemand hat mir mal gesagt, Englisch ist cool. Und hat sich dann hingesetzt und hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben, wo es um ein altes Generationsraumschiff geht, das vor hunderten von Jahren gestartet ist und erzählt mir dann, oder ich muss dann solche Sachen lesen, er bediente den Joystick. Das ist eine uralte Zivilisation von vor Anno Zack, aber der bedient dann den Joystick. Sowas macht mich irre.
Okay. Das macht denn für dich ein gutes Buch aus und wie beeinflusst das deine Übersetzungsarbeit? Weil manchmal, ich meine, es gibt ja dann auch für Schriftsteller, die sind von Weltrang, die haben eine Sprache, einen Satzbau drauf. Wie gehst du da als Übersetzer mit um?
Also ich muss sagen, ich habe, wenn man nach hochliterarischen Ansprüchen sucht, habe ich mich wohl eher im mittleren Bereich betätigt. Science-Fiction-Literatur, Fantasy-Literatur, Krimis, gelegentlich auch den einen oder anderen Horrortext. Das habe ich gemacht und da hängt es immer sehr von dem jeweiligen Autor ab, wie er dann mit der Sprache umgeht. Es gibt man kann sagen, Horror-Fantastik-Autor namens Clark Ashton Smith, von dem habe ich etliche Kurzgeschichten übersetzt. Der hatte ein Händchen für exotisches Vokabular. Das war ausgesprochen anspruchsvoll, ausgesprochen schwierig, weil ich zum Teil auch gar diese Dinge, also diese Vokabeln gar nicht wusste und erstmal mir das erschließen musste. Nach einer Weile kam ich drauf und dann lief das auch ganz gut. Ich habe dafür tatsächlich auch ein Faible für diese Art von altmodischen Formulierungen, die der Autor jetzt damals verwendet hat.
Also du meinst, wie jeder Brief von einem Chorkonvent praktisch, den man bekommt, mit Unterfertigter.
Unterfertigter. Ja, nein, das ist. Da, lass mich da bitte einmal ganz kurz eine Brücke schlagen. Es ist manchmal diese Verliebtheit in eine idealisierte Vergangenheit, die mich am Verstand der Briefeschreiber dann zweifeln lässt. Du hast jetzt meinetwegen einen Chorkonvent als Beispiel genommen mit Unterfertigter. Was soll das? Anstatt eine ganz normale Höflichkeit, einer ganz normalen Höflichkeit sich zu befleißigen und in klarer Sprache zu sagen, worum es eigentlich geht, werden dann die absonderlichsten Spezialbegriffe verwendet, Im Übrigen von Verbindung zu Verbindung noch nicht einmal einheitlich. Das ist ein beliebtes Thema bei Facebook-Foren wie Tradition mit Zukunft oder Studentikersammler, dass also jetzt bei den Verbindungen, was weiß ich, Tuisco hinter Tupfingen, hat man von 1887 bis 1903 diese Formulierung für eine Admission, also für den Eintritt eines Fuchsen verwendet. Nicht Admission, sondern Rezeption. Und angeblich muss man das dann wissen. Also es gibt 11.000 Verbindungen, die im dem, ich habe vergessen, wie dieses Nachschlagewerk heißt, SSC. Es hat sich jemand hingesetzt, vor Jahren denn schon auf CD, sämtliche studentischen Verbindungen erfasst, jetzt nicht personell, sondern praktisch in Mini-Bundesgeschichten. Was ist aus denen geworden? Wie wurden die gegründet? Und so weiter und so fort. Und hat dann diese Zahl von 11.000 ermittelt, die es irgendwann mal gegeben hat, im deutschsprachigen Raum. Hilf Himmel. Insofern bin ich da also ein Waisenknabe dagegen, wenn ich mich mit den Turnerschaften des alten Vertreterkonvents auseinandersetze. Das waren, je nach Zählung, waren das etwa 120.
Ja, spannend.
Gut, wie kam ich jetzt drauf?
Lass uns mal zur Frage zurückkehren. Was macht für dich ein gutes Buch
aus? Ein gutes Buch müsste mich fesseln. Ich darf nicht das Gefühl haben, dass ich dümmer werde beim Lesen. Und es gibt solche. Es gibt solche Bücher, bei denen man dümmer wird. Die erscheinen meistens im Cora Verlag. Und Liebesromane und egal. Es gibt auch da möglicherweise sehr gut geschriebene Sachen, aber ich lese das kaum. Ich möchte etwas aus dem Buch lernen können. Abgesehen davon, dass die Handlung mich mitreißen soll, aber ich möchte etwas lernen. Ich möchte eine Anregung bekommen, mich auch weiter mit diesem Thema über Umwege oder direkt weiter zu befassen. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Aber ich möchte etwas mitnehmen aus einem Buch. Das schöne Sprache ist auch nett. Ist aber kein Muss. Es gibt Bücher, die sind in ganz einfacher Sprache geschrieben, aber die hinterlassen einen gewaltigen Eindruck. Insofern ist das ganz unterschiedlich. In unserem gestrigen kurzen Gespräch hattest du dich auf deutsche Literaten ausgebreitet, die dich also besonders begeistert haben und also sie sagt, die wären stilprägend und so weiter und so fort. Es kann an der telefonischen Verbindung gelegen haben, aber ich hatte von keinem dieser Leute vorher noch etwas gehört. Der Punkt ist auch, ich glaube, dass das, was als deutsche Hochliteratur gehandelt wird, nicht das ist, was die Leser, die breite Öffentlichkeit interessiert. Beispiel. Ephraim Kishon, sagen wir mal so. Ein Satiriker von Weltrang. Aber der schreibt kurze, zackige Satiren über das Leben in Israel. Und befasst sich auch mit vielen, vielen anderen Dingen. Das ist keine Hochliteratur, aber es ist etwas, was die Leute dazu bringt, A, weitere Bücher von ihnen zu kaufen und B, die Leute werden nicht dümmer davon. Die finden das dann witzig und werden durch die Bücher angeregt, sich beispielsweise dann eben mit dem Israel der 60er und 70er Jahre auseinanderzusetzen. Oder wie es sich heute damit verhält. Insofern ist das Ziel erreicht. Man darf den Wert der Unterhaltungsliteratur nicht unterschätzen. Und dass hierzulande immer noch der große Unterschied gemacht wird zwischen sogenannter ernsthafter bzw. Hochliteratur und den beliebten Büchern, die tatsächlich eine höhere Auflage haben, sich tatsächlich, oh mein Gott, verkaufen und viele Leute das dann lesen. Wichtiger für die Beschäftigung mit Büchern ist die Unterhaltungsliteratur, weil sie attraktiver ist. Ich hatte eine.
Aber das mache ich momentan auch. Also ich habe eine Zeit lang sehr viele Sachbücher immer wieder gelesen, halt auch im Zuge der Unternehmensgründung, einfach Fachwissen, Erfahrungswerte sich zu holen. Jetzt habe ich wieder eine Phase, wo ich sehr, sehr viele Romane lese. Und einer der Schriftsteller, auf die ich dich hier angesprochen hatte, das war ja Benedict Wells zum Beispiel mit Heartland. Mhm. Das hat ja auch den Europäischen Buchpreis gewonnen und wird auch jetzt in Schulen sogar auch gelesen, dieses Heartland, was ich von ihm gelesen habe. Und ich muss sagen, das war halt wirklich ein tolles Buch. Und es ist halt auch schön, auch wieder einen Roman halt zu lesen und nicht nur immer diese Sachbücher. Ja. Und auch sich in diese Menschen, in diese Protagonisten und weitere Figuren reinzudenken. Aktuell lese ich zum Beispiel von Tarkes Würger Polina. Und das ist schön, in diese Welt abzutauchen. Und vor allem, wenn ich dann auch noch eine schöne Sprache habe, die so wie so eine Melodie ist, wo du dich da mittreiben lassen kannst. Das ist toll.
Ich muss sagen, ich lese sehr, sehr viel Bücher auf Englisch halt. Wir hatten vorhin auch über Thomas Harris gesprochen, der eine unglaublich dichte Sprache hat. Wenn man Hannibal Lecter nur aus dem Film kennt, dann entgeht einem, woher das eigentlich kommt. Der Verfasser ist Jahrgang 1940 und hat 6 oder 7 Bücher geschrieben im Laufe seines ganzen Lebens bisher. Der war Verbrechensreporter über Jahrzehnte, kannte sich dann also aus. Aber der hat einen tollen Stil und wenn das ein Gefühl ist, das man haben möchte, gelegentlich kriegte ich das Frieren. Bei seinen durchaus detaillierten und aber fast schon poetischen Darstellungen dieser Morde und Verbrechen. Gut.
Das ist ja das, was Truman Capote ja auch mit In a Cold Case, glaube ich, versucht hatte hinzubekommen. Also diesen Stil auch zu übernehmen, wie ein Journalist, der über das Ganze berichtet. Also
mag sein, ehrlich gesagt. In einem Stil. Mag sein, aber ehrlich gesagt, das habe ich nicht gelesen. Das sind eher die modernen Krimis, mit denen ich mich dann befasse. Aber ich nehme das als Tipp und werde das mal aufgreifen.
Was liest du lieber? Das englische Original oder die deutsche Übersetzung? Weil ich frage das nämlich aus dem Hintergrund. Meistens finde ich das englische Original besser, aber ich habe den ganz speziellen Fall, die Bücher von John Irving auf Englisch packen mich nicht so, wie die deutsche Übersetzung, die es im Diogenes Verlag gibt.
Da hat man dann ein glückliches Händchen gehabt mit dem Übersetzer.
Das ist irgendwie, kommt es ganz anders rüber, muss ich sagen. Also, obwohl es die gleiche Geschichte ist.
Ich hatte vorhin ja die Schwierigkeit erwähnt, sprachliche Bilder, die der Autor dann im Original verwendet hat, im Deutschen rüberzubringen. Offenbar ist es jetzt den Übersetzern da gelungen, ähnliche sinngemäße Bilder für die deutschen Leser mitzuerschaffen und die dann mitzunehmen. Ich habe mal versucht, Garp zu lesen.
Oder wie er die Welt sah.
Das Thema hat mich nicht gereizt. Ich hab's nicht so mit dem Mainstream. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mal einen Filmroman übersetzt von einem Herrn namens Max Allen Collins zu dem Roman Dick Tracy. Zu dem Film Dick Tracy. Mit Warren Beatty und Madonna, der um 1990/91 in die Kinos gekommen war. Und an Max Allen Collins bin ich so ein bisschen hängen geblieben. Der Mann ist ja 48, schreibt immer noch und hat so ungefähr 100 Bücher verfasst. Das ist nicht Literatur, aber sie macht Spaß und ich lerne tatsächlich was über das historische Amerika, weil er eine Romanreihe geschrieben hat um einen jüdischen Detektiv, der so eine Art Prominentenfälle in den 30er und bis 50er Jahre löst oder versucht zu lösen, denn das gelingt ihm nicht immer. Der bislang chronologisch letzte Fall, den er am Wickel hat, ist die Ermordung von Robert F. Kennedy. Der liegt noch vor mir.
Und den übersetzt
du? Nein, den übersetze ich nicht, den lese ich einfach nur. Mit Übersetzungen fürchte ich, bin ich nahezu durch. Ich habe meine Tätigkeit diesbezüglich einschränken müssen, begeistert einschränken müssen, als unsere Tochter auf die Welt kam. Und der Deal mit meiner Frau bestand darin, da sie also fest angestellt ist oder fest angestellt ist oder die Brötchen verdient, würde ich mich dann um die Aufzucht und Hege, sag ich immer, unserer Tochter dann kümmern. Und das habe ich dann auch gemacht.
Hege und Jagd im Jahreslauf.
Ich hoffe nicht mit nichts mit Jagd. Das war eine großartige Zeit. Mittlerweile ist sie schon ausgezogen und ich frage mich, wie das so schnell passieren konnte. Mittlerweile hat sie eine Ausbildung in Kiel angefangen und wir sehen uns noch mal immer recht regelmäßig. Ich wohne in der Nähe von Hamburg. Das ist also nicht allzu weit weg. Es war und ist großartig, aber in meinem Umfeld hatte das tatsächlich so ein bisschen Befremden hervorgerufen. Wie jetzt? Deine Frau kümmert sich nicht ums eigene Kind. Ja, natürlich hat sie sich ums Kind gekümmert. Genauso wie jeder andere berufstätige Papa sich um sein Kind kümmern würde in der anderen Konstellation. Aber wie gesagt, das war der Deal. Ich kann meine Tätigkeit immer wieder mal unterbrechen und meinetwegen auf einen Elternabend gehen oder mich um den Kindergarten, um die Kindergartenmitbetreuung zu kümmern und so weiter und so fort. Das ging alles. Aber im sehr männlich geprägten Kooperationsumfeld hat das tatsächlich so ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen. Amüsiertes Stirnrunzeln. Ich bin ja nun nicht der Einzige, der so etwas macht.
Nein, aber ich glaube, das dauert immer etwas, bis es auch in der Verbindungswelt ankommt. Das hat immer so seine Zeitverzögerung. Ja. Aber immerhin kann man jetzt auch schon als Vater mit dem Kinderwagen über die Straße gehen. Soweit sind wir schon.
Also. Ja, das habe ich damals dann auch gemacht. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil meine Mutter sehr krank geworden war und die Kleine eben halt noch mit Fläschchen zu Wege war. Und also der Pflege und der Kindsbespaßung, das war doch etwas aufreibend, eine Zeit lang.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Dann lass uns doch jetzt noch eine letzte Frage hier besprechen, bevor wir zum Vertreter-Konventsindex kommen, weil wir müssen noch ein bisschen die Zeit im Blick behalten, damit es nicht zu lang wird. Kann ein Übersetzer praktisch ein literarisches Werk hinterlassen von Weltrang? Also in dem Sinne, dass man sagt, dass die Übersetzungen sprachlich-literarisch so von Wert sind, dass es ein Meisterwerk an sich ist.
Es gibt einen Shakespeare-Übersetzer namens Tieck. Der hat's getan. die deutschen Übersetzungen von Shakespeare, die William Tieck hinterlassen hat, sind Standard. So, das ist natürlich nicht das eigene literarische Werk. Ja? Mhm. Aber es ist schon.
Ist das die Bürde des Übersetzers?
Ich habe mir darüber ehrlich gesagt nicht so große Gedanken gemacht. Es war und ist ein Brotberuf, natürlich. Es wäre ja blöd, was anderes zu machen. Wenn daraus mehr wird, ja, also wenn Leute sagen, okay, ich gucke jetzt da vorne mal rein, der Langkanz hat es übersetzt, ja, das wird dann schon was taugen. Das ist dann und deswegen kaufe ich das Buch dann. Das ist natürlich dann ein Trugschluss, denn ich konnte und kann mir die Bücher, die ich übersetze, gar nicht aussuchen. Oder übersetzt habe, gar nicht aussuchen. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass ich die Tätigkeit einschränken musste. Ich kriegte einmal einen Roman rein, der im Manuskript dann 1100 Seiten hatte. Das war schwierig. Denn zwischenzeitlich mussten Fläschchen gegeben und Windeln gewechselt werden. Das also gleichzeitig zu bringen, das war keine gute Sache. Hat mir die Übersetzung selber nicht gefallen, ehrlich gesagt, dem Verlag wohl auch nicht. Wurde trotzdem gedruckt, das Name. Ich werde den Titel jetzt nicht verraten.
Hört sich ein bisschen an nach Unendlicher Spaß von David Foster Wallace. Das ist ja auch so ein
Brecher. Ich sag's nicht. Nee, aber die Konzentration für ein literarisches Werk ist halt nicht drin, wenn ein Kindergartenkind um dich rum ist.
Absolut.
Du bist ja in einer ähnlichen Lage. Aber
deswegen mussten wir den Talk ja auch heute verschieben.
Alles gut. Alles gut. Ja, nein, ob ich da jetzt ein spannendes Werk hin oder ein literarisches Werk von Weltruhm gelassen, da funke ich überhaupt nicht aus. Genau. Mhm.
Aber es war interessant zu wissen von einem Übersetzer, das selber mal halt die eigene Perspektive wahrzunehmen. Also dass man auch sagt, das ist nicht mein Werk, das ist ein Brotberuf. Ich übersetze das dort für den Verlag. Das ist nochmal spannend auf jeden Fall zu hören. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also meine Achtung. Dann lass uns mal über den
Vertreterkonvent der Turnerschaften an deutschen Hochschulen heißt er, glaube ich.
Genau. Und du hast da ja ein zentrales Lebensprojekt, praktisch kann man ja schon sagen, von der Komplexität her. Du führst ja eine Matrikelsammlung mit über 32.000 Einträgen. Bisher. Was bedeutet dir diese Arbeit persönlich?
Also tatsächlich ist dieser Matrikelwust ein Destillat, wenn man so will. Es ist das Inhaltsverzeichnis oder ein Listenabgleich über die Personen, die ich bereits erfasst habe aus der Recherche zu der Verbandszeitschrift. Langer, komplizierter Satz. Es ist Folgendes. Ich hatte angefangen, eine Bundesgeschichte oder Material für eine Bundesgeschichte der alten Turnerstadt Swieger Niedersachsen zusammen zu poolen. Und stellte dann fest, dass eine unserer Stammverbindungen, die 1919 in Hamburg gegründet wurde, nämlich die Turnerschaft Niedersachsen, sich, wie übrigens ungefähr ein halbes Dutzend andere Turnerschaften zur gleichen Zeit, zusammensetzte aus sehr, sehr vielen Verbandsbrüdern, die gerade aus dem Krieg zurückgekommen waren, also aus sechs oder acht Verbindungen dann kamen, um diese Turnerschaft zu gründen, und dass die Altherrenschaft dieser Verbindung sich aus ortsansässigen Verbandsbrüdern zusammensetzte. Das waren dann nochmal so 20, 25 dazu. Und das hatte also einen völlig heterogenen Anfang. Ich musste, um jetzt jeden einzelnen, das war der Ehrgeiz, jedem einzelnen dieser altvorderen Bundesbrüder eine anständige biografische Skizzierung zu verleihen, musste ich dann auch mich mit den anderen Verbindungen, Chamboya, Philippina, Normannia und so weiter, in mehr oder weniger größerem Umfang auseinandersetzen. Und dann fiel mir durch Zufall Bände von der Verbandszeitschrift der Akademischen Tonzeitung in die Hände. Natürlich nicht in chronologischer Reihenfolge. Und ich hatte die dann mir durchgelesen und habe mir Notizen gemacht, habe das dann eingetippt. Diese Verbandszeitschriften, ich muss das kurz erklären oder sollte es kurz erklären, sind etwa halbmonatlich erschienen. Und jeder einzelne Bund, der damals dem VC angehört hat, hat kurze Berichte über ihre Tätigkeiten abgeliefert. Wer ist jetzt gerade Chargierter geworden? Welcher alter Herr ist wohin gezogen? Wer hat woanders ein Band aufgenommen? Und so weiter und so fort.
Das heute nach Datenschutz, nach der DSGVO gar nicht mehr gehen würde, sowas zu publizieren.
Wir reden von Zeug, das vor 100 oder 120 Jahren publiziert worden ist.
Ja, weil damit will ich ja einen kleinen Kritikpunkt hier bringen, dass gerade solche Datenschutzgesetze ziemlich unüberlegt sind, die da durchgebracht worden sind, weil auch gerade die Kooperationen, die als Lebensbund gedacht sind und auch eine Traditionspflege ja auch betreiben, über den Tod des Mitglieds hinaus, weil wir ja auch besondere Leistungen von Bundesbrüdern, Verbandsbrüdern etc. pp. Ja auch ehren wollen, ja damit ja auch in Zukunft erstmal blockiert
ist, außer
man hat die schriftliche...
Es ist ja nicht blockiert dadurch, wenn es in einem
historischen... Nein, ich meine mit Daten von heute in der Zukunft.
Gut, ja, mag sein. Okay. Das ist, ich kenne mich mit datenschutzrechtlichen Dingen nur bedingt aus. Mir hat ein Bundesbruder mal erzählt, und der ist Rechtsanwalt, dass das etwas ist, was dass Datenschutz unter anderem etwas ist, was eingefordert werden muss. Das heißt, man kann erst einmal recherchieren. Und muss ich dann aber gegebenenfalls mit der lebenden Person auseinandersetzen, ob die diesen Recherchen oder diesen Veröffentlichungen darüber dann entsprechend zustimmt. In meinem Fall geht es jetzt hier ja um historisches Material und die Dinge, die Zeitschriften, auf die ich mich beziehe, waren damals mehr oder weniger öffentlich. Also die.
Das meine ich ja gar nicht. Das stimmt Verbreitung. Ja. Ich meine nur heute. Dass es für Historiker in Zukunft schwierig sein wird, die heutige gegenwärtige Verbindungswelt zu analysieren. Da sagen wir mal, dass ein Heiko Langhans, der in 100 Jahren lebt, diese Zeit analysiert, so welche Leute waren denn damals in dem und dem Verband ja aktiv und sagen wir mal ein Konvolut haben, der würde ja jetzt gar nicht mehr an die Daten rankommen, wie ja, aber es geht ja nicht mit dem Datenschutz. Das ist ja so, Vereine dürfen ja heute noch nicht mal mehr Mitgliederlisten führen, weil es da keine Präzedenzurteile dazu gibt, weil das ja auch Datenschutz
ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob sie das heute noch machen dürfen oder nicht. Aber es gibt ja immer noch Mitgliederlisten. Es gibt Zeitschriften es gibt immer noch Verbandszeitschriften, in denen Berichte stehen, die signiert worden sind, wo man Zugehörigkeiten erkennen kann und so weiter und so fort. Das würde ich mal nicht überbewerten, sonst wäre jede Zeitung verboten.
Mhm.
No? Aber da will ich gar nicht hin. Mir fielen dann, und das ist vielleicht ganz spannend, mir fielen dann die Jahrgänge 1914 bis 1918 in die Hände. Von dieser Verbandszeitschrift, der Akademischen Turnzeitung. Und die habe ich mir tatsächlich während der Corona-Zeit alle durchgearbeitet und da sind ungefähr 3000 Seiten rausgekommen. Da habe ich die Geschicke von etwa 11.000 bis 12.000 Verbandsbrüdern festhalten können aus eben jener Zeit. Manche mehr, manche weniger. In Verbindung mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel den Verlustlisten zum Ersten Weltkrieg, die damals in großer Menge veröffentlicht worden sind und die jetzt online stehen, habe ich die entsprechenden Einträge aus den akademischen Turnzeitungen zusammen, verglichen, abgeglichen, in Übereinstimmung gebracht, habe Regimentsgeschichten durchforstet und habe alles in allem einen ziemlich guten Überblick gewonnen über den VC zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Mit oft sehr präzisen Angaben, was jetzt das vierfache Sterben und Gefallensein angeht, also die Todesfälle. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Informationen bei den heutigen Traditionsträgern, den Nachfolgeverbindungen von den Turnerschaften von 1, kaum vorhanden sind. Und dann bin ich mal auf der einen oder anderen Kneipe aufgetaucht und habe gesagt, so Kinder, hier habt ihr erstmal 40 Seiten über eure Bundesbrüder im Ersten Weltkrieg. Danke für gehabtes Prost. Und denen fiel der Unterkiefer runter. Kollektive. Mhm. Das hat denen sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das in der einen oder anderen Form in Buchform umsetze. Es ist ein fast erhebendes Gefühl, muss man wirklich einmal sagen, wenn man es fertig bringt, diese Schicksale, die sonst nur in einer Bundesgeschichte mit einem Halbsatz, weil sie es damals aufgrund ihrer Datenlage nicht besser wussten, gefallen zwischen 1916 und 1918 vor Verdun beispielsweise. Mhm. Wenn man da auf einmal fixieren kann, dann und dann, dort und dort, da verwundet und dann 14 Tage später oder 3 Monate später im Lazarett gestorben, solche Dinge, dass man das festmachen kann und dass man dann den Menschen ein Gesicht und ein Schicksal verleihen kann, das ein bisschen in Vergessenheit geraten wäre. Es ist ja so, korporative Geschichtsschreibung oder auf Bundesebene, ja, ist defizitär. Warum? Es gibt vielleicht eine Bundesgeschichte, die irgendwann in den 50er, 60er Jahren verfasst worden ist, über die Geschichte irgendeiner Verbindung. Da werden dann vielleicht die Kriegsgefallenen auch nochmal genannt an den entsprechenden Stellen. Und dann wird gesagt, ja, mehr wissen wir auch nicht drüber und jetzt ist die Fuchsenstunde zu Ende. Die Füchse wissen davon nicht viel oder kriegen davon nicht viel mit, werden also angelockt. Die jeweiligen Referenten, die Fuchsmajore, und ich will nichts gegen die Fuchsmajore sagen, aber die wissen das dann auch nicht unbedingt. Das Archiv, das jeweilige, wenn überhaupt vorhanden ist, oft in einem furchtbaren Zustand, weil der alte Herr von 85 Jahren, der das die letzten 24 Jahre gemacht hat, weil sonst keiner machen wollte, eigentlich eher hat schleifen lassen und man sich erst einmal durch die Spinnweben kämpfen muss. So. Daran ist niemand unbedingt schuld. Das Leben frisst die entsprechende Zeit und die Neigung schon auf, sich da etwas intensiver drum zu kümmern. Aber das ist schade. Und hier auf diesem Umweg über die Verbandszeitschrift bot sich mir die Möglichkeit, zumindest den nach außen hin gemeldeten Lebenslauf der einzelnen Mitglieder ziemlich genau nachzuvollziehen, sodass gegebenenfalls dann die jeweiligen Bundesbrüder merken, da ist noch was in den Konventsprotokollen und so etwas in der Art und das ist spannend und das können wir dann zusammenfügen. Ich wollte so etwas anregen wie eine historische Welle, eine historische Initiative. Zum Teil
hast du das geschafft?
Es ist in den Anfängen. Es ist in den Anfängen. Wann habe ich die ersten Sachen zum Ersten Weltkrieg rausgeschickt oder rausgegeben? Das ist vielleicht 2 Jahre her. das allererste Mal. Und das ist mal hier und mal dort passiert. Und ich bin auch noch nicht besonders weit, noch nicht besonders fertig, was das angeht. Ich habe, es gibt 53 Jahrgänge der Akademischen Turnzeitung. Und ich habe davon etwas über die Hälfte jetzt fertig. Da ist also noch einiges drin, aber es ist ein großer Abschnitt. Ich habe ja auch nicht, ich habe ja zwischendurch auch Lücken, weil ich die Dinger nicht chronologisch bekommen habe. Es ist ein großer Abschnitt zwischen etwa 1899 und 1929. Der ist ziemlich, ziemlich detailliert festgehalten. Und das ergänze ich praktisch jeden Tag. Und abends setze ich mich eine Stunde hin, fange an zu tippen und habe wieder ein paar neue Namen oder eben Präzisierungen dieser Matrikel, von denen du ja auch einen Auszug, glaube ich, gekriegt hast, oder?
Ja, hast du mir geschickt. Sehr spannend. Das ist sehr, sehr viel, was du da auch erarbeitet hast. Also man sieht auch, dass es eine sehr, sehr große Fleißarbeit auch ist, die dahinter steckt.
Den Ausdruck mag ich nicht. Fleißarbeit, das klingt so nach Selbstbeschäftigungstherapie.
Nein, aber es ist ja hochaufwendig, es ist sehr detailreich. Es ist ja auch so, es ist eine sehr schleppende Arbeit. Du kannst ja nicht einfach durchrasen, sondern wenn es dann gerade irgendwie mal flüssig läuft, dann triffst du wahrscheinlich wieder auf die und die Information, dann musst du nachschlagen, musst es dort eintragen. Das heißt, das ist immer ein Meter vor, drei Schritte zurück und so weiter.
Das ist nicht so schlimm. Das macht ja den Reiz der Sache aus. Ich habe mir da so ein paar Kriterien überlegt, die in diese Matrikelliste, in den schönen Teil der Matrikelliste rein sollen. Name, Vorname, Bund, Eintrittsdatum, Geburts- und oder mindestens Todesjahr, ne? Studium und Berufsausübung. Ich glaube, das sind 7 Kriterien. Und anhand dieser Kriterien habe ich ungefähr 13.000 Einträge und etwa 19.000 Einträge erfüllen eins dieser Kriterien noch nicht. Aber man kann daran dann schon weiter arbeiten. Und dann die Puzzlesteine setzen. Es ist wie so eine Art Sudoku. Jeder einzelne Verbandsbruder ist so eine Art fertiges Sudoku. Aber es sind, wie gesagt, etwa 40.000. Vermutlich werden es so viele.
Ich mache ja eine ähnliche Arbeit auch in meiner Doktorarbeit, wo ich ja das Netzwerk von meinem Urgroßonkel ja durchschaue. Also ich hatte dir ja mal in der Bildschirmteilung das ja mal gezeigt. Für mich ist das auch immer so ein bisschen so eine Arbeit wie so ein Ermittler. Ja. Also hier kommt ein Indiz, da kommt ein Indiz. Und dann kannst du das mithilfe dieser Software dann in einen Kontext setzen und mit der Zeit hast du dann irgendwann den Aha-Effekt und merkst, ah, das haben sie gemacht. So ist der einzuordnen.
Es gibt einen ganz konkreten Wert für diese Arbeit. Es gibt eine Facebook-Gruppe namens Studentika-Sammler. Und dort werden ab und zu mal Krüge oder signierte Bücher mit Dedikationen ausgetauscht. Guck mal, hier habe ich sowas. Wer könnte das sein? Weiß da jemand was darüber? Gehört der zu dem Bund oder auch nicht? Und da habe ich zumindest, was den VC-Bereich angeht und auch ein bisschen drüber hinaus, mehr und mehr Identifizierungshilfe betreiben können. Da habe ich gesagt, ja, der Mann war von dem und dem Zeitpunkt bis zu dem und dem Zeitpunkt Mitglied und ist dann später rausgeworfen worden. Aber der Beschenkte ist immer noch im Bund oder ich habe keine Informationen über einen Austritt. Das und das sind die Lebensdaten und der Ausgetretene ist dann und dann gefallen. Oder so etwas in der Art. Ja, das kommt manchmal ganz gut an. Auch wenn man dann so solche Dinge hat, hier habe ich eine unleserliche Unterschrift oder eine unleserliche Dedikation auf der Rückseite eines Galeriefotos. Kann da jemand weiterhelfen? Ist das einer von uns? Kann ich dann manchmal sagen, ja, das ist einer von euch, der ist dann und dann aktiv geworden, dies und jenes, pipapo, hängt den bei euch in die Wand, der ist in Ehren dort ergraut. Ja, das bringt was, finde ich.
Sehr schön. Ist das Archivieren oder beziehungsweise dieses Festhalten für dich ein Akt des Bewahrens oder des Widerstands gegen Vergessen?
Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ja, ist die Antwort.
Widerstand gegen das Vergessen. Das ist ja ein Begriff, der in den letzten Wochen und Monaten ja wieder sehr stark einhergehend mit dem 80-jährigen Verstreichen des oder dem 80-jährigen Jubiläum des Kriegsendes. Ist das ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Was ich spannend finde, ist das Schicksal, oder was ein aufkeimendes Interesse ist, ist das Schicksal jüdischer Bundesbrüder.
Ja, das macht ja der Sebastian Siegler, ist ja auch ein Forschungsschwerpunkt von ihm.
Bei mir sind es dann fast so die Zufallsfunde, denn der VC beispielsweise war, das muss man leider sagen, ein antisemitischer Verband. Die hatten so eine Art Arierparagraphen, aber da war es eben halt auch so gewesen, dass die hinzutretenden Bünde, die in den Verband eingetreten sind und aufgefordert wurden, ihre jüdischen Bundesbrüder abzugeben, teilweise gesagt haben, hier, Stinkefinger, machen wir nicht. Wir halten unsere bundesbrüderliche Treue hoch. Und dann wurde das mehr oder weniger so dann auch hingenommen. In anderen Fällen sind dann die betroffenen alten Herren leider ausgetreten. Und diese Einzelschicksale spielen dann auch eine Rolle. Es sind aber im Augenblick noch verschwindend wenige. Also vielleicht, ich sag mal 20, 25, die ich habe ermitteln und finden können.
Ja. Das ist auch ein dunkles Kapitel deutscher Verbindungsgeschichte.
Ja, das ist eine Sache, die sehr ungern von der Nachkriegsgeneration beleuchtet worden ist. Ich kann es verstehen, ob jetzt als Täter oder als Mitläufer oder sonst wie, dass die damaligen Bundesbrüder der, ich sag mal, bundesrepublikanischen Gründerzeit, die wollten davon eigentlich nichts mehr wissen und nichts mehr hören. Die wollten das hinter sich lassen. Es gab bei uns und bei anderen Verbindungen, von denen ich es weiß, gab es tatsächlich also das beschrieben, wir machen jetzt 5 Jahre nach Kriegsende, da durfte man es überhaupt erst wieder, wir machen jetzt unsere Kneipe wieder auf. Die alten Bilder sind ja alle verloren gegangen. Sucht nicht danach, wenn ihr sie noch finden solltet. Wir machen einen Neuanfang. Wir machen jetzt unsere alten Bilder mit grauem Kopf an die Wand. Also die haben sich frische Fotos gemacht mit Band und Mütze. Die waren schon vor 30 Jahren korporiert, aber haben jetzt gesagt, im Rahmen dieses Neuanfangs kommen da jetzt unsere Bilder rein, unsere neuen Bilder mit dem grauen Kopf. Und das fand ich immer, ja, schade. Und es ist mir ein Bestreben gewesen, die alten Bilder dann auch wieder aufzufinden. Ist in vielen Fällen gelungen.
Ja, es ist schwierig, sowas.
Ist in vielen Fällen gelungen.
Aber es ist ja auch eine tolle Arbeit, die du dann da leistest. Also das ist ja auch... bist eine von wenigen, die das machen und das auch mit vollem Herzblut machen. Da hast du auch meine volle Anerkennung.
Vielen Dank.
Auch danke dafür, dass du
das machst. Jetzt müsste ich ja noch irgendwie einen Weg finden, das ein wenig in klingende Münze umzusetzen, aber ich zweifle, dass es so einen Weg gibt. Naja, mal schauen.
Ja, es wird schwierig. Aber Heiko, dann lass uns jetzt mal zum Schluss kommen, auch mit dem Blick auf die Zeit. Was hast du durch dein Lebenswerk über Zeit gelernt?
Ich denke, dass die Menschen anfangen, also ihre bewusste Existenz anfangen, in einer ständigen Gegenwart zu leben. Man kennt nichts anderes. Als Kind lebt man in einem ewigen Präsens. Ne? Das will ich jetzt machen. Der Blick in die Zukunft ist der Stundenplan in die Schule und in der Schule und das Erledigen der Hausaufgaben. Und die nächste Klassenarbeit vielleicht. Und ganz am Ende vielleicht steht die Belohnung, man kann endlich an den Strand, wenn man fertig ist. Ich habe eine Zeit lang in Norddeutschland gewohnt, direkt am der Ostsee. So. Was habe ich über Zeit gelernt? Erstens hat man nicht genug davon. Zweitens habe ich feststellen müssen oder feststellen dürfen, dass wir selbst Nolens Volens zu Zeitzeugen geworden sind. Sicherlich nicht zu so dramatischen Ereignissen, aber jeder, der beispielsweise jetzt den Mauerfall am Brandenburger Tor mitgekriegt hat, der weiß, was ich jetzt meine. Das waren prägende Ereignisse und einige waren dabei, andere haben es nur im Fernsehen gesehen. Jeder weiß noch, was das für ein Gefühl war, als die Flugzeuge in die Twin Towers gerast sind. Wir sind Zeitzeugen und wir müssen uns darüber klarer werden, als wir es uns jetzt sind. Es wird immer gesagt, die Geschichte wiederholt sich gerade. Wenn man sich auf die Straßen guckt, wir sind ja Zustände wie in Weimar. Dass diese Leute, die diesen Satz dann von sich geben, haben Weimar nie erlebt. Natürlich nicht. Das ist so lange her. Das weiß keiner mehr. Ich behaupte, Geschichte wiederholt sich nicht. Das kann sie gar nicht. Mark Twain hat mal gesagt, Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber manchmal verfällt sie in Reimereien. Da ist was dran. Aber die Leute, die sagen, dass sich Geschichte wiederholt, haben den unterstelle ich fast schon eine geheime Lust daran. So eine Art Schicksalsergebenheit. Unsere Zeit liegt in unserer Hand. Die Gestaltung unserer Zeit liegt in unserer Hand. Und die Geschichte hat die einzige Aufgabe, uns als Lehre zu dienen. Aber sie liefert uns nicht den Stoff für ein Repetitorium, dass man das Ganze noch einmal nachvollzieht, sondern man muss... Wir können als Einzelpersonen mehr, als wir uns zutrauen. Das liegt auch an hierarchischem Denken. Das vielleicht in Deutschland so vorherrscht, aber eigentlich in jeder festgefügten Struktur, die dafür sorgt, dass nahezu jeder Akt unseres Lebens über eine Verwaltung festgelegt ist und abgespult wird. Ich weiß auch nicht, wie man da rauskommen soll oder ob das möglich ist oder ob das nötig ist, aber bestimmte Dinge werden sich ändern müssen. Und damit meine ich es nicht politisch, sondern auch was unser Verständnis angeht, von Zeit, die angeblich unveränderlich ist. Die Menschen hassen Veränderung. Aber sie leben die ganze Zeit mittendrin. Es ist so ähnlich wie mit dem Frosch, der langsam aber sicher im warmen Wasser zu Tode gesotten wird. Jetzt kommen wir wieder auf große Gedanken.
Aber das war doch ein schönes Stichwort und ein schönes Schlusswort vor allem.
Ich lasse das jetzt mal so unvollendet stehen.
Ja. Heiko, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich habe zu danken.
Das war ein sehr spannender Talk mit dir.
Ich habe zu danken.
Danke für deine Zeit. Und ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Macht's gut. Ciao.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Loving you is my problem.